Und ich habe gedacht, weil heute der 6. Januar ist und eigentlich das sehr selten vorkommt, dass der Dreikönigstag exakt auf den Sonntag fällt, dann bleibt mir fast nichts anderes übrig, als diesen Abschnitt dieser Geschichte heute mit uns anzusehen. Viele von uns wissen ja auch, dass es überhaupt keine Könige waren, dass die Bibel spricht nirgends von Königen. Die Übersetzungen schreiben meistens Weisen oder Sterndeuter. Erst im 5. Jahrhundert schloss die altkirchliche Auslegung aus der Dreizahl der Geschenke, dass es sich hier um drei weise Könige handeln müsste. Es steht auch in der Bibel nirgends, dass es drei sind. Wenn Sie sich mal darauf achten, es heißt nicht drei Weise aus dem Morgenland, sondern Weise aus dem Morgenland. Das heißt, das kann man sich vorstellen, so ein richtiger Konvoi, so eine Karawane. Da waren mehr als nur drei Leute mit dabei. Und dann im 8. Jahrhundert bekamen diese drei sogenannten Könige sogar Namen. Da waren sie auf einmal, hießen sie dann Kaspar, Melchior und Balthasar. Und so sprechen wir vom Dreikönigstag, der nichts mit Königen zu tun hat, sondern eigentlich ganz andere Leute da waren. Heute wollen wir uns aber nicht mit all diesen Legenden beschäftigen und Spekulationen, sondern wir möchten uns mit dem Abschnitt beschäftigen, der uns über dieses Ereignis berichtet. Und der ist im Matthäusevangelium, Kapitel 2, Verse 1 bis 12. Ist nur im Matthäusevangelium wird uns dieses Ereignis berichtet. Ich lese uns aus der deutschen Übersetzung. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirt seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Menschen aus allen Nationen werden Jesus verehren. Das, glaube ich, ist so eigentlich die Perspektive dieses Ereignisses hier. Und das wollen wir miteinander etwas entdecken. Herodes der Große regierte 37 bis 4 vor Christus. Also, jetzt denken Sie ja, wenn Christus das Jahr 0 zur Welt gekommen ist, dann stimmt etwas nicht. Das stimmt schon. Das Problem liegt nicht bei der Geburt Jesu, sondern bei der Zeitrechnung. Die war falsch. Das heißt, man hat sich um 6 Jahre verrechnet. Jesus ist eigentlich 6 vor Christus zur Welt gekommen. Herodes lebte bis 4 vor Christus. Die Zeit des Herodes war eine absolut schreckliche Zeit. Nachdem er mit Hilfe der Römer die Stadt Jerusalem erobert hatte, richtete er als erstes einmal ein Blutbad an und in der Folge mordete er einen nach dem anderen. Zuerst seinen Schwager Aristobul, dann seinen Verwandten Hyrkanus, den zweiten, dann seine Frau Marianne, schrieb man mal M-N-E, und dann die Mutter von seiner Frau, Alexandra. Und dann ermordete er selbst seine 3 Söhne, Aristobul, Alexander und Antipater. Und dann die Makkabäer, Alexander und Aristobul der Zweite. Und so weiter und so fort. Er mordete einen nach dem anderen. Einfach jeder, der irgendwie den Eindruck erweckte, er könnte integrieren, er könnte seinen Sitz in Anspruch nehmen, seine Macht in Anspruch nehmen, hat alle radikal ausradiert, sogar seine eigenen Söhne hat er skrupellos hingerichtet. Josephus schildert zur Situation im Hause des Herodes Folgendes. Der Palast war voll der schlimmsten Gräueltaten. Jeder erdichtete im Sinn seiner Feindschaft und seines Hasses die entsprechenden Verleumdungen, und viele missbrauchten die Mordgier des Königs gegen ihre Gegner. Die Lüge fand sofort Glauben und die Strafen waren noch schneller als die Verleumdungen. Das heißt, wenn ich einen persönlichen Feind hatte, dachte ich mir eine Geschichte, dass mein Feind etwas gegen Herodes im Schilde führt, dann sagte ich das Herodes und dann wusste ich, dass mein Feind weggeräumt wird. Und dann hatte ich schon wieder den Platz frei. Nur bei Herodes musste ich aufpassen, da kommt ich unter Umständen mit meinem Feind, den ich jetzt eben gerade an den Tod ausgeliefert habe, gleichzeitig auch ausgeliefert werden, weil wieder eine Verleumdung über mich kommt. Das war eine ganz schreckliche Herrschaft, die Herodes hier führte. Das war die Zeit des Königs Herodes. Und in diese Zeit kamen Weise nach Jerusalem. Im Grundtext steht hier Magier oder Mager, wie man das halt übersetzen will. Also keinesfalls Könige. Herodes wird in diesem Abschnitt als König bezeichnet, auch im Grundtext. Er wird als der König Herodes wird von ihm geschrieben in der Bibel. Aber von diesen Männern, die hier kommen, wird nicht geschrieben, dass sie Könige waren, sondern sie waren Magier. Jetzt denken Sie natürlich bei Magier an Zauberer und Gaukler und Wahrsager. Das stimmt natürlich alles nicht. Sie gehörten ursprünglich zu dem Stamm der Meder, zu einem Stamm des Volkes der Meder und übten im Volk der Meder so eine Art sakrale Funktion aus, so wie die Leviten im Volk Israel. Sie waren also Angehörige einer vornehmen babylonischen Priester- und Gelehrtenklasse. Nicht nur heidnische Theologie haben sie sich damit beschäftigt, sondern auch mit Naturwissenschaft und eben auch mit Sternkunde. Als kluge Ratgeber des Königs wurden sie bei allen wichtigen Staatsgeschäften beigezogen. Und so ist auch die Übersetzung weise eigentlich sehr angemessen für diese Männer. Sie waren weise Männer, gelehrte Männer, die jetzt aufgrund der irgendeiner Sternkonstellation entdeckten, dass da etwas ganz Besonderes in der Welt geschehen ist. Die kommen nun nach Jerusalem, weil sie den neugeborenen König sehen möchten. Und wohin hätten sie sonst gehen sollen als nach Jerusalem? Wir würden ja den Bundespräsidenten auch nicht in Zürich suchen oder auch nicht irgendwo in Meilen, sondern wenn wir aus dem Ausland kommen, sucht man den Bundespräsidenten wo? In Bern. Also ist ja klar, die haben gesehen, der König der Juden, das haben sie in der Sterndeutung erkannt, da ist der König der Juden, ein ganz besonderer König geboren. Wohin gehen sie? Natürlich ins Zentrum der Macht vom Volk Israel, das ist Jerusalem. Und dort fragen sie, wo ist nun der neugeborene König, den wir ehren wollen? ist ja ganz interessant, dass diese Männer aufgrund von der Sternkonstellation erkennen, dass der König der Juden geboren wird. Ein außerordentlicher König. Wir möchten vor dieser Tatsache oft gern die Augen verschließen. Ja, Sterndeuterei und so, das taugt doch alles nichts. Aber hier haben sie doch einen Stern gesehen. Und aufgrund des Sterns haben sie die Rückschluss gezogen, hier muss der König des Volkes Israel, der Messias, ein ganz besonderer König geboren worden sein. Und das finden wir übrigens schon bereits in der Schöpfungsgeschichte. Schöpfungsbericht sagt Gott, dass er, es werden Lichter an dem Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Also schon in der Schöpfung hat Gott gesagt, im Schöpfungsbericht, als er den Sternhimmel erschuf, dass dieser Himmel auch Zeichen geben wird. Nur wurde dem Volk Israel, und ich denke, das gilt auch für die Gemeinde Jesu, wurde uns verwehrt, uns diesem Sternhimmel zu widmen. Mose lehrt dann die Juden, denn der Herr, dein Gott, hat sie zugewiesen, also die Sterne und das Firmament, allen anderen Völkern unter dem ganzen Himmel. Aber nicht dem Volk Israel. Warum nicht? Weil das Volk Israel in der Gefahr wäre, dieses Sternenhimmel zu verehren und anzubeten, wie wir das auch heute erleben. Sie sollen nicht auf die Sterne sehen, sie sollen auf den Herrn sehen. Aber den Völkern sind die Sterne gegeben und hier haben wir nun das Beispiel, dass ein Volk aufgrund der Sternkonstellation erkennt, das Handeln Gottes mit dem Volk Israel, dass der Messias kommt. Und sie fragen nun, wo ist dieser König? Matthäus verrät uns leider nicht, wie sie das gesehen haben. Das würde uns ja alle interessieren. Aber darüber erfahren wir nichts. Was wir daraus sehen können, ist, dass das Wissen um einen besonderen König der Juden weit über die Grenzen Israels hinausreicht. Das ist interessant. Dass man also in Medien wusste, es wird in Israel ein König zur Welt kommen, der weit über die Grenzen Israels hinaus Bedeutung haben wird. Sonst wären die ja gar nicht auf die Idee gekommen. Und so sind sie dahingezogen. Und diese Frage, wo ist jetzt König der Juden, der brachte Jerusalem in helle Aufruhr. Als König Herodes das hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Ich kann mir vorstellen, dass der kreidenbleich geworden ist. Schon wieder einer, der seine Herrschaft anficht. Schon wieder einer, der ihm Konkurrenz machen will. Schon wieder einer, der die Macht an sich reißen will. Und nun lässt er Forschungen anstellen, wo denn dieser König zur Welt gekommen war. Und er lässt die jüdischen Hohepriester und Schriftgelehrten rufen und möchte von ihnen erfahren, wo der König der Juden zur Welt kommt. Und wie das nicht anders sein konnte, wussten die Schriftgelehrten ganz genau, wo der König geboren wurde, nämlich in Bethlehem, in der Stadt Davids. Und das entdeckten sie eben nicht in den Sternen, sondern das entdeckten sie in ihren heiligen Schriften, in unserem heutigen Alten Testament, wo es heißt, und du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird der Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Das wussten die sofort. Die konnten dem Herodes exakt sagen, ohne in die Sterne zu gucken, wo der König der Juden zur Welt kommt. So wissen wir auch heute ganz genau, wo Jesus wieder in dieser Welt erscheinen wird. Wo wird er erscheinen? Sagt die Bibel uns voraus. Wenn das passieren wird und uns jemand holt und sagt, sagt mir mal Christen, wo wird Jesus wiederkommen? Auf dem Ölberg, wissen wir. Aus der Apostelgeschichte und aus Zacharia. Können wir sagen, aus dem FF. Wir müssen nicht mal die Bibel aufschlagen. Höchstens noch zum Sagen, wo es genau steht. Aber wir wissen das. Das Wort Gottes ist eben zuverlässig. Für die wichtigen Ereignisse in der Geschichte, die Gott mit uns Menschen macht, gibt sie uns Auskunft. Und Herodes, der alles andere als gottesfürchtig war, nahm dies doch so ernst, dass er die Weisen im Geheimen zu sich holte. Ich weiß nicht genau, weshalb er das im Geheimen machte. Vielleicht, weil er genau wusste, was er jetzt ihnen sagt, das ist so heuchlerisch, dass wenn ich Leute dabei hätte, die mir zuhören, die würden mir das eh nie glauben, dann wäre ich schon verraten, dann merken die das. Die muss ich heimlich holen, dass die gar nicht merken, dass ich eigentlich etwas ganz anderes im Schilde führe, als was ich ihnen jetzt nämlich sage. Er sagt nämlich, sie sollen gucken, wo jetzt dieser König sei in Bethlehem, und dann möchte er auch dorthin gehen. Und er möchte diesem König auch Ehre erweisen, er möchte ihn auch anbeten. Aber wir wissen, so wie Herodes geherrscht hat, war das nie seine Absicht. Er hätte einfach dieses Kind ermorden lassen. Nicht mal mit eigenen Händen hätte er es getan. Er hätte seine Leute geschickt und das erledigt. Herodes hatte einfach Angst um seinen Thron, um seine Macht. Und er scheute sich auch nachher nicht, alle Buben unter 2 Jahren ermorden zu lassen in Bethlehem. Das war seine Form von Anbetung. Das, was hier geschieht, das fand übrigens mit großer Wahrscheinlichkeit nicht unmittelbar nach der Geburt von Jesus statt, sondern erst ein halbes Jahr bis 2 Jahre später. Also die ganzen Bilder, die wir haben, wo die Hirten mit den 3 Königen oder eben diesen Weisen zusammen im Stall stehen, das ist eine zusammengeführte Harmonie, die mit großer Wahrscheinlichkeit nie stattgefunden hat. Denn wir haben hier in der Geschichte einige besondere Merkmale. Wir haben eine andere Umgebung als die Hirten vorfanden. Maria wohnt hier in einem Haus, nicht mehr in einem Stall. Und das Kind liegt auch nicht in einer Krippe. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass Maria und Josef nicht sofort nach der Geburt wieder zurückgereist sind, sondern mit diesem Säugling noch eine Zeit in Bethlehem geblieben sind und da gewohnt hatten. Die waren ja nicht so gestresst wie wir mit unseren Jobs, die dann gleich noch eine Woche. Der konnte ja auch als Zimmermann arbeiten in Bethlehem. Das war nicht so ein Problem. Und im Gegensatz zu Lukas spricht Matthäus hier von einem Kindlein und nicht von einem Säugling. Also vermutlich war Jesus bereits mindestens halbjährig bis vielleicht 2 Jahre, als die Weisen ihn besuchten. Und deshalb ließ auch Herodes die Kinder unter 2 Jahre ermorden. Er fragte ja sie ganz klar, wann habt ihr den Stern aufsehen gehen? Er wollte genau den Zeitpunkt wissen. Und aufgrund von diesem Zeitpunkt hat er vermutlich ausgerechnet, ab welchem Alter muss ich die Kinder ermorden lassen. Also wann, er ist dann vermutlich davon ausgegangen, als der Stern aufging, ist dieser Knabe geboren. Also da müssen die Kinder von dem Zeitpunkt an ermordet werden. So hat er das gemacht. Ganz Jerusalem ist ab dieser Nachricht erschrocken. Und zwar, weil sie ja Herodes kannten. Sie wussten nicht, was er jetzt wieder macht, wenn er das hört. Wie viel Unheil wird er wieder über Jerusalem bringen, wenn er sich bedroht fühlt. Und das haben wir ja nachher gesehen, hat wirklich Unheil über Bethlehem gebracht. Alle, die dies hörten, alle religiösen Führer der Juden hätten die Möglichkeit gehabt, aufzuhorchen. Aber offensichtlich bewegte sie, was sie erfahren hatten, nicht sich zu freuen und den König aufzusuchen und ihn zu ehren. Das Zeichen war ihnen scheinbar nicht überzeugend genug, obwohl das Universum hier die Geburt des Königs angekündigt hat. Nicht nur Engel und Propheten verkündigten die Geburt Jesu, sogar das Universum und der Sternenhimmel verkündigen die Geburt des Schöpfers. Was muss denn noch geschehen, dass diese Hohepriester und diese Schriftgelehrten endlich kapieren, dass etwas geschehen ist? Und wir haben nun wieder ein interessantes Phänomen, dass die Nichtgläubigen gläubiger sind als die Gläubigen. Das kann man hier beobachten. Herodes war kein gottesfürchtiger Mensch, aber er hat diesen Weisen mehr geglaubt als die Schriftgelehrten. Die sind nicht nach Bethlehem gegangen. Die hätten ja erstaunt sein müssen, dass hier Leute aus fremdem Land kommen und ihnen sagen, da ist ein König der Juden zur Welt gekommen, wo kommt er zur Welt? In Bethlehem. Warum sind die nicht gerannt? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Warum sind diese jüdischen Gelehrten nicht nach Bethlehem gegangen? Warum hat Herodes, der ungläubig ist und keine Ahnung oder wenig Ahnung von dem jüdischen Glauben hat, warum ist er gläubiger als die Gläubigen? Da stelle ich mir manchmal die Frage, ob wir manchmal, und auch stelle ich mir die Frage mir selber, ob ich manchmal so abgeklärt bin in meinem Glauben, dass ich nicht mehr glaube und dass ich Gottes Weisung nicht mehr verstehe, weil ich alles schon erlebt habe und nichts mehr erwarte wirklich. Ich weiß alles. Und dann oft Menschen, die vielleicht jünger und weniger lang im Glauben sind, dann oft, wir denken, sie gehen mit dem Kopf durch die Wand, aber wir dann erleben, dass Gott einen großen Segen schenkt, weil sie von Gott noch etwas erwarten. Der Sternenhimmel, und das muss uns klar sein, das Universum bezeugt das Kommen der Geburt Jesu. Das ist phänomenal. Und das wird auch, wenn Jesus wiederkommt, der Fall sein. Im Matthäusevangelium lesen wir, unmittelbar nach jener Zeit der Not wird sich die Sonne verfinstern und der Mond wird nicht mehr scheinen, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden aus dem Gleichgewicht geraten und dann wird das Zeichen des Menschensohns am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Also am Himmel wird das Zeichen des Menschensohnes erscheinen, man wird wieder irgendwie am Himmel erkennen, jetzt geschieht etwas ganz Besonderes. Und ob wir es dann glauben? Ich hoffe es. Und ich hoffe auch, dass noch viele Menschen auch in diesem Jahr Jesus erkennen als ihren Erlöser und Erretter. Und manchmal frage ich mich auch, was wir sprechen und was wir an Schriften haben, was wir den Menschen erklären können. Was braucht es eigentlich noch, dass Menschen zum Glauben kommen? Das ist manchmal zum Verzweifeln. Sie wissen es, kürzlich war ich mal in einer Gemeinde und dann habe ich dort gepredigt, eine evangelistische Botschaft, und dann sagt eine Frau, die schon länger gläubig ist, wenn ich die gehört hätte, die Botschaft, dann hätte ich mich bekehrt, dann muss man sich ja bekehren. Ja, wunderbar, finde ich auch. Aber sie bekehren sich nicht. Ist verrückt. Was muss geschehen, dass Menschen ihr Leben Jesus anvertrauen? Ich weiß es manchmal auch nicht. Ich weiß es schon, ich habe die Antworten auch, die mir jetzt gibt. Der Heilige Geist muss wirken und alles. Aber bitte, dann wirk. Dass Menschen gerettet werden. Wir können das Evangelium erklären, aber wir können die Menschen nicht zu einer Bekehrung zwingen. Das muss Gott tun. Und hier haben wir ein Volk, das weiß um Gottes Willen. Das hat die Heiligen Schriften, die können sagen sogar, wo der König zur Welt kommen wird. Und sie sehen Weise, die aus einem anderen Land kommen und nach diesem König fragen. Und die bleiben einfach hocken. Ist nicht zu fassen. Wir können uns gut vorstellen, dass die Weisen nach diesen Ereignissen in Jerusalem etwas verwirrt waren. Haben sie denn den Stern vielleicht falsch gedeutet? War es ein Irrtum? Wieso ist der König nicht im Palast in Jerusalem, wo er hingehörte? Sie waren vermutlich höchst erstaunt über den Aufruhr, diese Bewegung, die es auslöste, als sie das fragten. Und so waren sie dann sehr erfreut, als sie in Bethlehem dann den Stern wieder entdeckten. Und er ihnen den Weg zu diesem Haus wies. Der Stern, der stand natürlich nicht über dem Haus wie bei unseren Krippen. Wenn das der Fall gewesen wäre, das hätte einen Volksauflauf gegeben. Müsst ihr euch mal vorstellen, wenn ein Stern über einem Haus steht. Es gibt einen Volksauflauf. Wenn der Stern hier über dem Volkshaus steht, müsst ihr euch das mal vorstellen, so ein Riesenstern, da würde Zürich zusammenlaufen. Nein, der Stern hat natürlich den Weg im Verborgenen gewiesen. Vielleicht hat er sich im Hausbrunnen gespiegelt oder an einem glänzigen Gegenstand. Auf jeden Fall wussten die Weisen, hier drin muss er jetzt sein. Haben sie das erkannt? Und man könnte sich fragen, warum der Stern nicht gleich den Weg nach Bethlehem gewiesen hat. Warum diese Weisen den Umweg über Jerusalem machen mussten. Die Antwort ist ganz einfach. Es ist die Liebe Gottes und Gnade und Barmherzigkeit Gottes, die das veranlasst hat. Nämlich, Gott wollte seinem Volk, seinen Hohepriestern, und seinen Schriftgelehrten nochmals sagen, Leute, der Messias ist zur Welt gekommen. Wenn ihr das bis jetzt nicht geglaubt habt, dann habt ihr jetzt nochmal eine Botschaft von mir, dass der König da ist. Wenn ihr es glauben wollt, dann glaubt es bitte. Diese Weisen mussten den Umweg machen, weil Gott seinem Volk nochmals verkündigen wollte, dass der König wirklich gekommen ist. Er wollte ihnen das nochmals bestätigen. Oft denken wir auch, warum Gott einen direkteren Weg in unserem Leben nicht zugelassen hat. Es wäre doch vieles so viel einfacher gewesen in unserem Leben, auch in meinem. Vieles wäre doch viel direkter gegangen. Aber was aus der Sicht von uns einfacher ist, muss in den Augen Gottes noch lange nicht richtig sein. Gottes Pläne sind nicht meine Pläne. Gott hat seinen Plan, sein Vorhaben, seine Ziele und ich habe mich in diese Ziele einzuordnen. Dort stehen eben nicht wir und unser Wohlergehen im Zentrum, sondern dort steht der Wille Gottes im Zentrum. So müssen wir immer wieder das uns deutlich machen, was in den Sprüchen steht. Der Mensch, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Wir können unsere Wege ausdenken, aber Gott lenkt unseren Schritt. Es gibt zwei Arten. Erstens mal kann uns Gott auf Umwegen führen, weil er so etwas erzeugen will, wie hier mit den Weisen, dass er anderen Menschen dienen möchte. Wir eben hier dem Volk Israel nochmal sagen, der König ist gekommen. Glaubt es endlich. Das ist mal das eine. Und das andere kann sein, dass Gott Umwege mit mir geht, weil er mich zur Reife führen will. Weil er mich noch etwas lernen will. Und wir erleben in unserem Leben als Christen beide Wege. Und die, die uns oft schmerzlich sind, sind die, wo wir merken, erstens, es sind Umwege und zweitens, wo wir reifen müssen. Weil Reifeprozesse tendenziell schmerzhaft sind. Das merken wir bei den Kindern, wenn sie Schmerzen haben in den Gelenken und so, dann haben wir oft gesagt, ja, du bist halt jetzt am Wachsen. Es ist schmerzhaft, Wachstumsprozesse. Oder wenn die Zähne kommen der Kinder, dann schreien die. Aber die brauchen die Zähne. Sonst, was machen sie ohne Zähne mit 20 Jahren? Das ist nötig für den Reifeprozess, für die Entwicklung. Und so ist es auch im geistlichen Leben, sind Reifeprozesse manchmal oft auch schmerzhafte Prozesse. Es sind nicht sieghafte Prozesse, wo wir oben stehen und sagen, jawohl, wir ernten Sieg um Sieg und nochmal Sieg. Und manchmal sind es Durststrecken, wo uns der Herr führt, damit wir reif werden in unserer Persönlichkeit. Die Frage an uns ist immer, sind wir bereit, in diesen Prozessen zu stehen und sind wir bereit, uns führen zu lassen. Und nun knien die Weisen vor Jesus nieder und ehren ihn mit Geschenken, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und hier ist das, was geschieht das zeichenhaft was eigentlich auch dann in der Herrlichkeit einmal geschehen wird. Diese Dreikönigstag, dieser 6. Januar, ist bekannt bei uns eigentlich nur als Dreikönigstag und dann diese Kuchen da, wo dann so ein Plastikkönig erscheint. Aber viel treffender ist der Name für diesen Tag Epiphanias. Das bedeutet das Fest der Erscheinung. Und man hat damit bezeichnet, dass es die Erscheinung Christi vor den Heiden ist. Christus erscheint vor den Heiden. Und zeichenhaft treten hier diese Weisen vor Christus, den König der Juden, als Heiden. Und damit macht Gott uns deutlich, dass Jesus Bedeutung hat über das Volk Israel hinaus, zu allen Nationen. Das ist die Botschaft des ganzen Evangeliums, dass die Rettung durch Jesus Christus für alle Nationen gilt. Nicht beschränkt ist auf Israel, das Volk Israel, sondern allen Nationen. Und dass er sogar Weise aus fernen Ländern herkommen lässt, um sie zu ehren, um deutlich zu machen, an diesem Punkt, da wo dieser König geboren wird, stehen schon Heiden zeichenhaft für alle Nationen, die einmal Jesus verehren werden. Zeichenhaft tritt das hier ein. Und zeichenhaft tun wir das hier in unserer Gemeinde, dass wir Jesus ehren. Zeichenhaft haben wir das getan in Holland. Das ist faszinierend, das kann ich euch sagen, mit Griechen, mit Engländern, mit Franzosen, mit Schweizern, Deutschschweizer und Weltschweizern, mit Italienern, mit Rumänen, mit Leuten aus der Ukraine. Alles Menschen zusammen, die Jesus ehren. Das können wir hier schon tun. Ich bin auch froh um alle Nationen, die wir hier in unserer Gemeinde vereinen. Ich habe heute Morgen gedacht, es ist eigentlich wunderbar, wenn wir in einer Gemeinde ganz viele Nationen vereinen könnten, um das zu leben, was wir in der Herrlichkeit leben werden, was dort geschehen wird, nämlich, dass alle aus allen Nationen Menschen vor den Thron treten und Gott und Jesus anbeten. So heißt es in der Offenbarung: Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt, standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm, was Jesus ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir sind einmal im Himmel miteinander. Mit allen Nationen. Da gibt es keinen Rassismus mehr. Da gibt es kein elitäres Denken mehr. Unsere Rasse ist besser als die andere. Haben alle weiße Kleider, weil alle durch Jesus gereinigt worden sind. Und da ist der Schweizer nicht besser als der Italiener. Und der Amerikaner nicht besser als der Schweizer, wie auch immer. Wir sind alle miteinander und wir verehren Gott und beten das Lamm an, das uns erlöst hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann werden wir vielleicht, ich weiß zwar nicht, vielleicht werden wir denken, oh, wie kläglich war das am Helvetia-Platz. Das Lob, das wir da aufsteigen ließen, was wir jetzt da erleben. Und jetzt sehen wir Gott und das Lamm, das uns erlöst hat, das ist unsere Perspektive. Daraufhin leben wir. Und hier diese Weisen aus dem Morgenland, die sind gekommen und haben schon zeichenhaft das angekündigt. Dieser König ist ein König für alle Nationen. Für Menschen aus allen Nationen und allen Sprachen, allen Kulturen. Und vollkommen werden wir das in der Herrlichkeit erleben. Wir sind jetzt an der Reihe, hier, solange wir auf dieser Welt sind, diesen Herrn zu ehren. Es ist schön, wenn wir durch dieses Jahr das uns zu Herzen nehmen. Eine vornehme Aufgabe der Gemeinde Jesu ist, Gott anzubeten, vor ihm niederzufallen, ihn zu ehren. Denn wir werden das tun, auch in der Herrlichkeit. Und wir können das hier nun tun, als Menschen aus ganz verschiedenen Nationen. Wir können auch hoffen, dass noch mehr Menschen dazukommen bei uns, auch aus verschiedenen Nationen. Und wir Gott ehren, ihm nachfolgen und ihm dienen. Das, was in Jerusalem geschehen ist, in Bethlehem, das hat Bedeutung bis zu uns und bis in alle Ewigkeit. Wir werden miteinander vor Jesus stehen und vor Gott und wir werden ihn anbeten. Alle Nationen, aus allen Ländern, aus allen Sprachen, aus allen Kulturen. Und die Schar wird unzählbar sein. Und wir werden mit lauter Stimme, und da ist die Lautstärke kein Problem mehr, mit lauter Stimme werden wir Gott zurufen und dem Lamm und wir werden es anbeten mit Freude, die wir uns heute nicht vorstellen können. Das ist unsere Zukunft. Und das hat die Begegnung dieser Weisen mit Jesus in Bethlehem uns zeichenhaft schon angezeigt. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass wir dich kennen als einen Gott, der alles geschaffen hat. Und für dich war es ein kleines, durch den Sternenhimmel zu verkündigen, dass dein Sohn in diese Welt gekommen ist. Ich bin immer noch erstaunt, dass das überhaupt möglich ist und dass diese Männer das überhaupt herausfinden konnten. Ich bin erstaunt, dass sie wussten, dass ein König kommen wird, der über die Grenzen Jerusalems enorme Bedeutung haben wird. Und Herr, ich danke dir, dass wir jetzt zu deiner Schar gehören, zu diesen Menschen aus allen Nationen und Kulturen, dass wir dich anbeten können, dass wir auch heute schon vor deinen Thron kommen können. Aber noch viel mehr freue ich mich auf den Tag, wo wir dich mit eigenen Augen sehen werden. Und dich anbeten in einer unzählbaren Schar von Menschen, die du erlöst hast, durch deine Gnade, Barmherzigkeit und Liebe. Amen.